Python-Stop ist der absolut falsche Begriff, den gibt es nicht. Es gibt eine Python-Obergrenze und einen sehr ausgefeilten Mechanismus.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business-Podcasts, die SWZ trifft. Ich sitze diesmal im Büro von Raphael Mooswalder, dem Direktor des Hoteliers- und Gastwirteverbandes HGV. Wir werden über ihn und seine Karriere reden, aber auch über Lobbyismus, ein böses Wort. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Mooswalder, fein, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Guten Tag Herr Pfeiffer, schön, dass Sie da sind, würde ich sagen.
Raphael Mooswalder stammt aus dem Xiersertal, wäre beinahe Journalist geworden, hat dann aber in den Südtiroler Wirtschaftsverbänden Karriere gemacht. Zunächst war er Geschäftsführer der Bauernjugend, dann wurde er Geschäftsführer des Wirtschaftsrings, also des Dachverbandes der Südtiroler Wirtschaftsverbände. 2013 folgte Mooswalder dem Ruf des damals frisch gebackenen Landeshauptmanns Arno Kompatscher und wurde dessen persönlicher Referent. Nach 5 Jahren kehrte er in die Verbandswelt zurück, und zwar zum HGV. Das war 2018. Zunächst wurde er Leiter der Direktionsassistenz, dann Vizedirektor und seit 1,5 Jahren ist er nun der Direktor des Verbandes. Herr Mooswalder, beinahe wären wir Journalistenkollegen geworden. Warum haben Sie sich dann letztendlich doch gegen den Journalistenberuf entschieden?
In der Tat, ich habe sogar mal bei Ihrem Vorgänger angefragt, wie es denn ausschauen würde mit einem Praktikum. Nein, Spaß beiseite, das Schreiben und das Aufzeigen von Zusammenhängen, auch das Recherchieren war immer etwas, was ich gerne gemacht habe, auch schon in der Oberschule. Und ich habe dann in der Tat während dem Studium, aber auch dann nach dem Zivildienst einige Praktika gemacht, zuletzt eben eines in München. Und bis zum Schluss, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlte mir der sogenannte lange finanzielle Atem, für wenig Geld viel zu arbeiten, um dann irgendwann irgendwo vielleicht Fuß zu fassen.
Interessant ist ja, dass Sie bei der Gewerkschaft Zivildienst gemacht haben, beim SGB Giesel. Beruflich sind Sie dann aber sozusagen auf der Gegenseite gelandet, bei den Wirtschaftsverbänden. Warum? Weil Sie gleich gemerkt haben, dass Ihnen die Wirtschaftswelt mehr gibt als die Gewerkschaftswelt, oder was war der Grund?
Nein, nicht unbedingt. Also neben dem Journalismus habe ich auch während meinem Studium der Politikwissenschaft schon sehr früh mein Interesse für Parteien, Organisationen, aber generell Interessensvertretungen entdeckt. Da gab es den einen oder anderen Professor, der diese Thematiken sehr gut nahegebracht hat, und Gewerkschaften fallen hier durchaus in dieses Schema. Und nach dem Zivildienst war es dann effektiv so, da hätte ich auch ein Arbeitsangebot erhalten, auch dort zu bleiben. Aber wie eingangs geschildert, hatte ich bis zum Schluss andere Pläne und auch offen gesagt, zum damaligen Zeitpunkt mich schon fix im Pustertal niederzulassen, das wäre mir auch noch etwas zu früh gewesen.
Mhm. Es ist ja interessant, zuerst Bauernbund, dann Wirtschaftsring, dann HGV. Sie sagen, Sie haben schon früh ein Interesse entwickelt für Organisationen. Sind diese Organisationen, oder sagen wir ganz konkret, die Wirtschaftsverbände, etwas, wo Sie sagen, die können mir etwas geben, was mir vielleicht ein privater Arbeitgeber wie ein Unternehmen nicht geben kann?
Das würde ich vielleicht auch nicht so unbedingt sagen. Also ich würde durchaus auch ein privates Unternehmen irgendwo als reizvoll sehen, absolut. Vielleicht ist die Möglichkeit der Tätigkeit in Interessensvertretungen einfach breiter. Und das war ja auch damals irgendwo der Grund, wieso ich dann auch dort gelandet bin. 2004 musste diese Sendung, für die ich gearbeitet habe, zusperren. Die Quoten haben einfach nicht mehr gepasst. Und dann habe ich mich im Netz nach neuen Arbeitsmöglichkeiten umgeschaut und bin dann auf eine Stellenanzeige damals des Südtiroler Bauernbundes eben gestoßen und bin dann effektiv bei der Südtiroler Bauernjugend als Landessekretär gelandet. Und da war es eben wirklich so, dass man ein breites Spektrum an Tätigkeiten hatte, dass man irgendwo die Organisation wirtschaftlich führen musste, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel organisieren konnte, sehr viel mitgestalten konnte. Und das war für mich insofern eine sehr interessante Zeit, wo ich vor allem Land und Leute kennengelernt habe, wo ich mein Organisationstalent auch ausleben konnte, wo ich gelernt habe, sehr strukturiert zu arbeiten und wo ich vor allem ein gutes Netzwerk geknüpft habe.
Ist es also, dass diese Organisationen, Wirtschaftsverbände, zum einen organisatorische, unternehmerische Arbeit notwendig haben, aber zum anderen auch ein bisschen so politische Arbeit ermöglichen? Ist es das, was Ihnen die Organisationen geben?
Richtig, genau. Also die Interessensverbände haben ja im Grunde zwei Säulen. Einmal die verbandspolitische Interessensvertretung, sprich die Rahmenbedingungen für die Mitglieder so zu gestalten, dass sie irgendwo so ausgerichtet sein, dass sich die Mitglieder damit zurechtfinden und ihrer Tätigkeit nachkommen können. Und zum Zweiten natürlich erbringen wir auch Dienstleistungen, ich glaube auch sehr gute Dienstleistungen. Und das macht schon auch sehr viel Freude, wenn man sieht, wie man das auch weiterentwickeln kann. Und bis zum Schluss haben wir natürlich auch eine Reihe tolle Veranstaltungen, mit denen man irgendwo nach außen wirkt. Und das ist das, was vielleicht schon sehr reizvoll ist für einige, die sich eben dafür interessieren.
Lassen Sie uns kurz über die Politik reden. Sie waren 5 Jahre lang persönlicher Referent von Landeshauptmann Arno Kompatscher. Wie ist es, eine Vertrauensperson eines Landeshauptmanns zu sein?
Auf jeden Fall, wenn man das macht, da ist effektiv das Vertrauensverhältnis etwas, was sehr wichtig ist. Also diese Loyalität, die muss absolut gegeben sein. Für mich war das eine sehr spannende, eine sehr intensive Zeit, in der ich auch viel gelernt habe, was Menschen brauchen und wollen. Ich habe viel über Führung gelernt, über politische Entscheidungsprozesse, aber auch über Kommunikation in kritischen Momenten.
Ich habe Sie damals bei Veranstaltungen sehr oft erlebt, wie Sie, ich dachte mir oft, der Herr Mooswalder ist so eine Art externe Festplatte des Landeshauptmanns, der es auch selbst sehr viel Wissen mitgebracht hat und zum Teil, obwohl es bei Arno Kompatscher sehr selten notwendig war, auch mal eingesagt bzw. eingeflüstert hat, irgendein Detail von einem Gesetz. Also man muss schon viel wissen und man lernt im Grunde viel an der Seite eines Landeshauptmanns.
Genau, so ist es. Also einmal, was den Landeshauptmann betrifft, in der Tat braucht der eigentlich nicht sehr viel. Also wenn der sich 1-2 Minuten eine DIN A4-Seite durchliest, dann sitzt das. Also das ist eine sehr tolle Eigenschaft, die ich leider nicht habe. Aber es stimmt, man hat in solchen Positionen die Möglichkeit, wenn man das will, sich viel Wissen anzueignen, wobei ich das immer so handhabe. Also ich schaue mir gerne die Dinge im Detail an, damit ich auch dann irgendwo die Hintergründe und die Zusammenhänge verstehe. Und das bleibt dann einem auch. Und das kann man dann auch Jahre später wieder verwenden, weil man auch weiß oft, wie es zu etwas gekommen ist und wie etwas entstanden ist. Und das ist eben wichtig, die Zusammenhänge zu kennen.
Arbeitsstunden darf man als persönlicher Referent des Landeshauptmanns vermutlich nicht zählen.
Ja, das ist so. Das ist sicher keine Leute, die auf die sprichwörtliche Stechuhr schauen. Ich würde aber sagen, dass das Arbeitspensum seinerzeit nicht viel mehr war wie in den Tätigkeiten zuvor. Auch dort habe ich viel gearbeitet aus den unterschiedlichsten Gründen.
Arbeitsstunden zählen Sie vermutlich als HGV-Direktor auch nicht. Sagen Sie uns, wie viel Sie arbeiten?
Ich zähle sie nicht, aber in der Tat habe ich mir die Mühe gemacht, sie zu zählen, und zwar als kürzlich in der SWZ verschiedene Persönlichkeiten veröffentlicht waren, die sozusagen preisgegeben haben, wie viel sie in der Woche arbeiten. Und das Spektrum ist ja sehr unterschiedlich und ich bin da jetzt persönlich auf 12 bis 13 Stunden unter der Woche gekommen, an Samstagen und Sonntagen jeweils 4 bis 5 Stunden. Das macht dann unterm Strich 60 bis knapp 70 Stunden in der Woche. Wobei man aber schon auch sagen muss, dass die Arbeit beim Verlassen des Büros oder beim Zuklappen des Laptops oder beim Verlassen der Veranstaltung nicht unbedingt aufhört. Man ist irgendwie immer in dieser Position auf Standby oder besser gesagt im Bereitschaftsmodus.
Mhm. Der Herr Mooswalder hat also einen SWZ-Artikel als Anregung genommen, auch sich selbst mal zu hinterfragen, ja, wie viel arbeite ich eigentlich? Wann beginnt Ihr Arbeitstag in der Früh?
In der Früh, und das ist auch kein Geheimnis, beginnt er sehr früh. Ich bin ein absoluter Frühaufsteher. Das ist dann meistens so um 3:45, oft schon auch um 4. Also ich nutze diese Zeit am Morgen sehr gerne, um mich vorzubereiten, um mich in etwas einzulesen oder einfach auch nur die E-Mails abzuarbeiten. Ich bin aber dafür, denn irgendwann ist die Luft raus, eher bei jenen, die sich früh dann ins Bett legen und auch mal das Hirn abschalten.
Und wie ist das mit Abendterminen? Sie dürften als HGV-Direktor auch Abendtermine haben.
Ja, wobei ich sagen muss, und da bin ich tatsächlich vielleicht im Vergleich zu anderen Wirtschaftsverbänden in der glücklichen Lage, als dass Gastwirtinnen und Gastwirte abends selbst meistens sehr eingespannt sind im eigenen Betrieb und deshalb bei uns die verschiedenen Sitzungen und Veranstaltungen untertags stattfinden. Und was Veranstaltungen betrifft, die ja irgendwo einen öffentlichen Charakter haben, wo man vielleicht hingehen sollte, so tue ich das auch, aber schon sehr gezielt und sehr abwägend, denn es würde bis zum Schluss auch nicht aufhören. Man könnte immer irgendwo sein, wenn man wollte. Und ich habe auch Familie. Ich möchte meine Kinder, die jetzt 8 bzw. 9 geworden ist, die Ältere, und der Kleine dann demnächst 6 wird, auch noch kurz sehen und ins Bett bringen.
Herr Mooswalder, als HGV-Direktor sind Sie der Chef von mehr als 200 Mitarbeitenden, sogar, wenn ich richtig informiert bin, weit mehr als 200 Mitarbeitenden. Welche sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen im Führungsalltag heute?
Genau gesagt sind es aktuell 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, für mich persönlich glaube ich, dass ich gut mit Menschen kann. Wenn man so eine Arbeit macht, muss man Menschen mögen und man muss auch gerne kommunizieren. Ich mag auch das Arbeiten im Team und mit einem Team und ich habe auch das Glück, dass ich auf ein gutes Team bauen kann. Für mich herausfordernd ist bisweilen es dann, wenn sich irgendwelche Konflikte anbahnen, auch vor allem eben intern auf Abteilungs- oder Bereichsebene. Und das, muss ich schon sagen, ist für mich dann auch jedes Mal eine gewisse Herausforderung.
Sind Sie harmoniebedürftig?
Absolut.
Ist nicht unbedingt eine gute Eigenschaft vielleicht für eine Führungskraft, oder?
Naja, das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Also bis zum Schluss geht es ja immer darum, dass man Menschen zusammenbringt, dass man einen Konsens findet, dass man auch versucht, alle mitzunehmen. Und ich glaube, das geht mit Harmonie und mit einem positiven Ansatz meist besser als vielleicht mit der Peitsche. Bis zum Schluss natürlich kann es solche Situationen geben und das sind halt dann auch die weniger angenehmen Momente.
Glauben Sie, dass gerade in Zeiten des Fachkräfte- oder überhaupt des Mitarbeitermangels die Mitarbeiterführung die Königsdisziplin des Führens ist?
Ja, das würde ich auch so sehen. Also es reicht heute sicher nicht mehr nur unter Anführungszeichen zu verwalten. Man muss attraktiv sein als Arbeitgeber. Man muss die Werte, die man vielleicht so wie wir in einem Leitbild festgeschrieben hat, auch glaubwürdig leben, auch als Führungskraft und nicht nur als Unternehmen. Und man muss vor allem ein gutes und vor allem gerade mit Blick auf die jüngere Generation ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld bieten.
Glauben Sie, dass man führen lernen kann? Oder ist einem das ein bisschen in die Wiege gelegt? Weil, wie Sie sagen, man muss kommunizieren, man muss gerne mit Menschen umgehen.
Also ich denke, bis zum Schluss ist es eine Mischung. Es braucht eine gewisse Grundveranlagung, vielleicht auch irgendwo den Mut und den Willen, irgendwo voranzugehen. Aber bis zum Schluss ist auch Führen ein Handwerk, das man erlernen kann, reflektieren kann und weiterentwickeln muss. Das tun wir auch hier im HGV. Wir haben zum Beispiel ein Leadership-Training absolviert, an dem auch ich teilgenommen habe bzw. teilnehme. Und ich denke, das ist wichtig in einem modernen Dienstleistungsbetrieb, wenn solche Maßnahmen getroffen werden.
Also Learning by Doing, das ist zu wenig.
Richtig, das ist zu wenig.
Kommen wir ein bisschen zu einem anderen Thema. Sie führen nicht nur ein Team, sondern Sie treten auch in der Öffentlichkeit auf, wenn es um Tourismusthemen geht. Und es fällt auf, dass Sie das öfter tun als Ihre Vorgänger im HGV und auch in anderen Verbänden. Sind Sie also gerne ein Lobbyist des Tourismus?
Also Sie haben ja eingangs bei der Anmoderation das Wort Lobbyist als böse bezeichnet. Ich persönlich empfinde es auch als böses Wort, mit dem man versucht, bestimmte Interessensvertreter in eine negative Ecke zu stellen. Wenngleich bis zum Schluss alle Interessensvertreter, egal ob für die Umwelt Interessen vertreten werden oder für das Soziale, dasselbe machen. Das ist eine Tatsache und deshalb sehe ich mich auch unter Anführungszeichen nur als Interessensvertreter, der eben versucht, mit fachlich fundierten Argumenten Überzeugungsarbeit zu leisten. Tourismus, das darf ich bei dieser Gelegenheit auch noch sagen, ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor, der auf sehr viele Wirtschafts- und Lebenssituationen wirkt, außer Frage, sehr, sehr oft im Positiven, manchmal aber auch im Negativen. Und die Interessen des Sektors in einer sachlichen, verständlichen Weise zu vertreten, das empfinde ich als spannende Aufgabe und das mache ich auch gerne.
Es fällt ja auf, dass vom Tourismus zumeist die Belastungen des Tourismus aufgezeigt werden und weniger eben diesen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, dass Tourismus natürlich auch ein Wirtschafts- und ein Wohlstandsfaktor ist. Kann es Spaß machen, immer in der Verteidigung spielen zu müssen?
Ja, das, was Sie jetzt gesagt haben, bevor Sie Ihre Frage gestellt haben, das sehe ich auch so. Also das ist natürlich dort, wo man dann angreifbar ist. Das ist der wunde Punkt. Wenn Sie sagen, ob das Spaß macht, sehr oft sich gegen Angriffe verteidigen zu müssen, dann würde ich sagen, dass ich das sehr oft eigentlich nicht so stehen lassen möchte. Ich würde sagen, von Zeit zu Zeit und vielleicht, um bei der Fußballsprache zu bleiben, weil wir von Verteidigung gesprochen haben, dann würde ich sagen, so viele Mannschaften, die auf Angriff spielen, sind es dann doch auch wieder nicht. Mhm. Der Großteil der Menschen, würde ich sagen, sieht mehr Licht als Schatten.
Wenn es diese Angriffe gibt, dann muss man vielleicht annehmen, dass der Tourismus vielleicht doch zu viel geworden ist. Glauben Sie nicht?
Es gibt Zeiten und Orte, wo die Balance sicher nicht mehr passt, aber daran gilt es zu arbeiten, das ist außer Frage. Das ist in erster Linie dann aber ein Thema der Steuerung. Ich meine damit nicht nur Mechanismen der sogenannten Besucherstromlenkung, sondern auch der Beschränkung. In dem Kontext möchte ich das Landestourismusentwicklungskonzept nennen. Das war aus meiner Sicht ein erster wichtiger und auch großer Schritt. Man hat aber dabei vor allem dort strenger geregelt, wo es bereits Regeln gibt, nämlich bei der klassischen Beherbergung. Und nun gilt es auch dort, die Probleme an der Wurzel zu packen, wo eben diese Regeln nicht so vorhanden sind. Ich spreche von der Vermietung von privatem Wohnraum zu touristischen Zwecken. Ich spreche aber auch zum Beispiel vom Wildcampen. Das sind beides Themen, die bis zum Schluss sich sehr negativ auf die Tourismusgesinnung auswirken, die auch einen gesellschaftlichen Impact haben. Das Thema knapper Wohnraum oder das Thema Verkehr auf der Straße oder auch das Landschaftsbild, das beeinträchtigt wird. Und das ist aus meiner Sicht das eine, was es jetzt dringend zu tun gilt. Und zum anderen glaube ich vielleicht auch, dass bei der Bettenobergrenze ja die eine oder andere Ausnahme auch nochmals anzuschauen wäre.
Das sind jetzt alles Argumente, die Sie anführen, die wir schon sehr oft gehört haben. Und so wirklich überzeugen können Sie die Tourismuskritikerinnen und Kritiker damit offenbar nicht. Jetzt ist die Frage, bräuchte man vielleicht eine neue Strategie in der Kommunikation für den Tourismus oder bleiben wir dabei, dass Sie sagen, ja, so viele Mannschaften sind es eh nicht, die auf Angriff spielen?
Naja, man muss dem ganzen System schon auch die Chance geben, dass es endlich einmal greifen kann. So schnell geht das ja nicht, weil der Mechanismus ziemlich kompliziert ist, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, und auch zeitverzögert greift. Das ist wie beim Bremsen. Jedes Bremsen hat einen Bremsweg. Und da muss man halt jetzt eben auch schauen, dass dieses System greift, vielleicht auch das eine oder andere noch nachjustieren. Aber ich habe das natürlich schon auch verstanden, wenn von einem sogenannten Bettenstopp die Rede ist, den es eigentlich nicht gibt, weil man von einer Bettenobergrenze ist, dann wird das natürlich von bestimmten Kritikern und Kritikern zum Anlass genommen, dass man sagt, ja, das funktioniert ja alles nicht. Aber wie gesagt, Bettenstopp ist der absolut falsche Begriff, den gibt es nicht. Es gibt eine Bettenobergrenze und einen sehr ausgefeilten Mechanismus und den muss man auch mal greifen lassen. Das zum einen, zum anderen glaube ich schon auch, dass wir es auch, wenn der Tourismus sich gut entwickelt und weltweit ein Wachstumsfaktor ist, doch in diesem Land mit einem Strukturwandel zu tun haben, wo wir jedes Jahr sehen, dass auch Betriebe aufgeben und aufgeben müssen. Das hat unterschiedliche Gründe, ein Investitionsstau, eine Übergabeproblematik, vielleicht auch der Konkurrenzdruck, ja, aber auf der anderen Seite wachsen Betriebe auch, das ist so. Und von daher hat es schon bis zum Schluss eine sehr positive Entwicklung gegeben. Aber wie gesagt, wir ruhen uns ja nicht nur auf diesen normativen Mechanismen aus, die gemacht worden sind. Ich glaube, wir sind schon auch proaktiv in der Gestaltung mit dabei, vor allem was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, was das Thema des sparenden Umgangs mit den Ressourcen geht, aber auch was die Innovation betrifft. Ich glaube, viele Problematiken in diesem Land, auch im Sektor, kann man mit Innovation lösen.
Also Sie werden nach dem Motto steter Tropfen hüllt den Stein weiterhin zwar zum einen zugeben, dass sehr wohl der Tourismus Belastungen verursacht, aber zum anderen nicht so böse ist, wie er von gewissen Kreisen manchmal dargestellt wird.
Richtig. Steter Tropfen hüllt den Stein, trifft es genau und ist auch einer meiner Lieblingssprüche, den mir ein ehemaliger von mir sehr geschätzter Vorgesetzter, nämlich der damalige SWR-Präsident Christoph Overauch vermittelt hat, der eben mir immer deutlich gemacht hat, dass es wichtig ist, bei einem Thema konstant am Ball zu bleiben, das immer wieder zu erklären, wem auch immer, sei es der Politik, sei es auch der Bevölkerung, und eben mit Nachdruck daran arbeiten.
Herr Mooswalder, kommen wir nochmal zurück zu Ihnen. Sie haben, das haben wir schon gesagt, kein Problem damit, Ihre Meinung in der Öffentlichkeit zu sagen. Sie halten sich nicht zurück. Zum anderen kennen Sie die Politik von innen. Wäre die Politik für Sie ein Thema?
Politik hat sicher zwei Seiten. Also es gibt, denke ich, sehr viele negative Seiten. Gerade der raue Wind, der Politikern oft von der Bevölkerung, oft sehr zu Unrecht auch, das möchte ich dazu sagen, entgegenweht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine gewisse Faszination, weil man auch an vorderster Front mitgestalten kann. Derzeit kann ich mir persönlich nicht vorstellen, das Mitgestalten von Wahlzyklen abhängig zu machen, aber man sollte natürlich niemals nie sagen.
Also es ist nicht gesagt, dass jetzt, Sie sind jetzt HGV-Direktor, Direktor eines wichtigen Verbandes, dass damit das Karriereziel erreicht ist. Das kann man nicht so absolut sagen.
Ich habe ja eigentlich gerade erst in dieser Position angefangen. Stimmt. Ich bin seit Jänner 2024 Direktor. Wir haben uns intern ein ambitioniertes verbandspolitisches Programm gegeben, das ich gerne gemeinsam mit den Funktionärinnen und Funktionären, mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern umsetzen möchte. Und mein Ziel ist es auch, den HGV als Arbeitgeber und Dienstleister weiterzuentwickeln. In diesem Kontext haben wir uns Anfang 2025 sozusagen ein Performance-Management auferlegt, das wir eben gestartet haben. Das umfasst einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren und da gibt es noch sehr viel zu tun und das macht mir auch sehr große Freude.
Herr Mooswalder, so langsam kommen wir zum Schluss und ich möchte mit Ihnen noch über ein gesellschaftliches Thema sprechen, weil es in aller Munde ist und weil mich interessiert, wie Sie das als Führungskraft sehen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Haben Sie den Eindruck, dass diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu oft gewissermaßen als Einbahnstraße gesehen wird, also vorwiegend mit Blick auf die privaten Notwendigkeiten und weniger mit Blick auf die beruflichen Notwendigkeiten, denn die Familien haben natürlich Notwendigkeiten, aber die Unternehmen natürlich auch.
Sie sprechen da ein wichtiges Thema an, ein für mich absolut prioritäres Thema, das möchte ich auch dazu sagen. Wir als HGV sehen die Bemühungen in der Politik von einer tatsächlichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sind wir aber aus meiner Sicht noch ganz weit weg. Es fehlt in erster Linie an ausreichend und flächendeckend verfügbaren und vor allem flexiblen Betreuungseinrichtungen. Und genau die Flexibilität ist ein großes Thema. Wenn wir uns auch den Kindergarten anschauen, als Elternteil, wenn man da 5 Minuten zu spät kommt, dann wird man förmlich an die Wand gestellt. Das ist leider eine Tatsache. Meines Erachtens sind auch die Standards zum Teil zu hoch gesetzt. Und zwar zum einen, was die berufliche Qualifikation betrifft, in diesen Strukturen zu arbeiten, aber zum anderen, was auch die baulichen Voraussetzungen betrifft. Wir sehen das zum Beispiel beim Thema Betriebskitas. Was Ihre Frage im Detail weiter betrifft, da glaube ich schon, dass es so ist, dass es eigentlich auf Gegenseitigkeiten beruhen müsste. Das heißt, dass man anerkennt, dass auch Betriebe auf Verlässlichkeit, auf Planbarkeit angewiesen sind und dass eben auch dieser Einsatz diesbezüglich von Seiten des Mitarbeiters gefragt ist, weil eben beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eben Bedürfnisse haben. Ich mache Ihnen auch ein Beispiel. Es ist und wird schwierig, wenn Mitarbeitende nur horizontal in Teilzeit arbeiten wollen und das nur vormittags. Wir hätten zum Beispiel starken Bedarf danach, dass sich Mitarbeitende einen Arbeitsplatz teilen, und zwar horizontal oder auch eben vertikal. Das gestaltet sich aber als sehr schwierig. Da sind meistens die Vorgaben seitens der Arbeitnehmer relativ starr.
Es braucht guten Willen von beiden Seiten, dann werden wir die Vereinbarkeit hinkriegen. Und zusätzlich den guten Willen der Politik. Richtig. Ein anderes gesellschaftliches Thema, die Arbeitszeiten. Da wird auch viel darüber gesprochen, Arbeitszeitreduzierungen, womöglich sogar die 4-Tage-Woche, während anderswo auf der Welt viel mehr gearbeitet wird. Setzen wir unseren Wohlstand aufs Spiel oder ist die Entwicklung gut, wie sie ist?
Also ich beobachte die Entwicklung gerade auch im Umfeld, was Verbände und Dienstleister betrifft, schon mit etwas Sorgen. Wir müssen uns ehrlich fragen, welchen Preis wir dafür bereit sind zu zahlen. Weniger arbeiten beim gleichen Gehalt geht sich nicht aus, weder für den Arbeitgeber noch für den Arbeitnehmer. Aber so oder so ist für mich klar, dass damit die Produktivität sinkt. Und das tut sie auch. Und das kann sich eine Gesellschaft wie die unsere, die es gewohnt ist, auf relativ großem Fuß zu leben, absolut nicht leisten.
Klare Worte. Sie glauben also nicht, dass die KI und die Digitalisierung und die Roboter uns so weit die Produktivität erhöhen, dass wir selbst weniger arbeiten können, sondern wir müssen weiterhin arbeiten, um Wohlstand zu erzeugen.
Korrekt. Ich glaube zwar in die Innovation und ich glaube in die Technik, aber bis zum Schluss braucht es den Mensch und es braucht den Mensch, der aktiv arbeitet, mitdenkt und versucht, den Laden weiterzubringen.
Herr Mooswalder, in unserem Podcast gehört es sozusagen zum guten Ton, dass wir abschließend 3 Fragen stellen, mit der Bitte um ganz kurze Antworten, gerne auch nur mit einem Stichwort. Und das möchte ich auch mit Ihnen machen. Meine erste Frage wäre, welches ist der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
Ich könnte jetzt zurückkommend auf das vorhin sagen, steht der Tropfen höhlt den Stein, aber eigentlich ist es ein anderer. Der erste Gedanke ist meistens der beste.
Welches Talent haben Sie, das man Ihnen nicht zutrauen würde?
Also ich bin ziemlich häuslich, das heißt putzen, waschen, bügeln und kochen kann ich gut. Berufsbedingt beschränkt sich meine Tätigkeit im Haushalt mittlerweile auf das Kochen an Wochenenden.
Und meine letzte Frage, was würden Sie in Ihrem Leben unbedingt noch gerne machen?
Ich würde gerne noch einmal oder noch ein Instrument lernen.
Und welches?
Vielleicht Gitarre.
Herr Mooswalder, Ich danke Ihnen, dass wir Sie mal aus einer bisschen anderen Perspektive kennenlernen durften. Weiterhin alles Gute und danke fürs Gespräch.
Gerne, ich bedanke mich auch, Herr Pfeiffer.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in 2 Wochen. Bis dahin gibt es jeden Freitag eine neue SWZ und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.